Was ist denn das überhaupt für ein Kapuzenpulli? Ich glaube, über den müssen wir uns erstmal unterhalten.
Alter, das geht. Willst du es off-air machen oder jetzt direkt wieder on-air?
Carlo fucking Colucci. Wie kann man. Und dann auch noch so ein Ding davon, nicht mal so ein Biggie-Pulli. Aber lass uns darüber nicht sprechen. Machen wir weiter, komm. Like Derek Lewis. In your face. Herr Palm.
Ja, Herr
Und Herr
Jordan.
Jordan. In your face. Wie Ricky, der Gorilla Lewis. Ich finde, sein Balztanz nach jedem Sieg K.O. hat irgendwas von einem Gorilla, findest du nicht? Und das hat nichts mit
Ja,
Rassismus zu tun.
natürlich. Er hat sich ja früher auch irgendwie so ein Tattoo machen lassen auf den linken Arm, so einen riesigen schreienden Gorilla. Und das war schon so sein Trademark-Animal, wenn ich das mal so sagen kann. Also, nee, das sollte jetzt nicht rassistisch verstanden werden, sondern das war die Aussage, die er selber mit diesem Tattoo, denke ich mal, treffen wollte, dass er ein
Ich finde aber
fucking Gorilla ist.
trotzdem, um gleich mal in medias res zu gehen, ich finde, er hat also wenn man jetzt mal mit Adesanya oder solchen Leuten vergleicht oder auch einem
Ach, geht es jetzt wieder
McGregor.
direkt gleich um MMA?
Nee, ich habe jetzt einfach mal, ich fange
Ah,
nur mal
okay.
kurz, weil ich mit dem In Your Face finde ich, dass Derrick Lewis schon immer so einen unschönen, effektiven, also man, beim ersten, nach dem ersten Kampf hätte man noch sagen können, vielleicht denken können, fälschlicherweise Lucky Punch Typ ist, aber ich finde, er ist natürlich erstmal nicht athletisch jetzt unbedingt.
Ja,
Aber
unterschätzt den mal nicht.
nein, natürlich, ich weiß, die haben unter ihrem Fett alle Muskeln und so,
Darum geht's mir gar nicht.
aber
Wenn
ich
du
find's
ein.
schon
Philipp, wenn du.
unglaublich krass, wie er einen. Darf ich auch mal ausreden, bitte?
Nee, in
Das
dem Fall nicht, weil ich muss
wirbelst
dann.
du mir mal vor, ich krieg keine Minute
Alter,
hin
da
und du
steht ein
redest immer 10 Minuten am Stück.
260 Pfund Mann im Oktagon, der einen Spinning Heel Kick zeigt und dann sagst du, ja, er wirkt für dich nicht sonderlich athletisch.
Nein,
Also.
ich habe ja gesagt, er ist athletisch. Es gibt auch es gibt diesen fetten Freund von Jackie Chan, der was weiß ich für Saltos macht, aber deswegen sieht er trotzdem nicht athletisch aus, oder? Verstehst du, muss man näher alles erklären.
Ja,
Ich
bitte
dachte
alles erklären
unsere
nochmal.
Zuschauer sind dumm. Nee, halt mal, das war jetzt ganz falsch. Unsere Zuschauer sind die Besten, aber dazu kommen wir
Gott
später.
sei Dank haben wir
Unsere
keine Zuschauer.
Zuhörer vor allem. Nein, ich finde, Louis ist echt wie so ein Schlägertyp. Einer, der eigentlich überhaupt nicht schön, aber dann so bäm und dann liegt er halt. Und ich, Mr. Cormier hat auch gesagt, oder war es er eigentlich, dass dessen Schläge unglaublich wehtun. Ich glaube, es war jemand anders, das war nicht Cormier, aber
Ja,
irgendjemand
Cormier
hat
hat gegen
gesagt.
ihn gekämpft, also von daher kann es gut sein.
Und das ist unglaublich. Doch stimmt, er hat gesagt, er hatte von irgend so einem Schlag auf den Oberarm, hatte er Tage später noch so Knoten im Arm. Und das hat schon ziemlich gesessen, dessen K.O. Obwohl ich die ganze Zeit dachte, fuck, Namen vergessen, wer gegen wen hat er gekämpft, wie heißt er nochmal?
Curtis Blades.
Genau. Ich finde, der hat so einen guten Eindruck gemacht auf mich. Ich habe echt gedacht, der fährt das Ding nach Hause macht das Ding zu. Es war ja auch ein paar Mal so, dass man dachte, jetzt ist vorbei. Aber alter Schwede, ey, was für einen. Man merkt wieder so, ich denke immer so, hey, irgendwie so einmal so aus Spaß gegen irgendjemanden, den ich kenne, so ein Cagefight wäre schon was, aber du musst nur eine Sekunde nicht gut aufpassen oder irgendwie dumm laufen oder irgendwie in so einen Konter reinlaufen und es ist halt einfach Feierabend. Und dass Derrick Lewis, ich weiß, der Referee stoppt den Kampf, nicht die Kämpfer, aber dass der so, der hat doch eindeutig gesehen, dass der stiff wie mein Penis am Morgen war und trotzdem voll hinterher mit einer Tomahawk Fist ihm voll, ich glaube sogar in den Hals gehauen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war schon dirty, dirty, dirty.
Ja,
Hast du den Film Kampf überhaupt angeguckt?
ich sehe,
Also.
ich seh, ja, ich habe den Kampf natürlich gesehen. Ich sehe es da immer so, dass es halt der Job des Referees. Also wenn das
Ja,
wirklich
das habe
schief
ich
geht,
gesagt.
ist es einfach ein Problem des Referees und da kann sich ein Kämpfer in dem Moment eigentlich nicht mit beschäftigen. Er muss so
Es
lange
gibt genügend
weitermachen.
Kämpfer, die es eben trotzdem machen, ne?
Ja, was heißt genügend? Es gibt immer mal so und so Beispiele. Also dann gibt es welche, die drehen sich schon ab und auf einmal geht der Kampf weiter und danach haben wir die Diskussion, dass der Kämpfer ja so lange kämpfen soll, bis der Ref dazwischen geht. Also wie du es machst, ist es nicht Richtig, es gibt für beide Beispiele, sag ich mal, sowohl negative wie auch positive. Und ich sag schon auch, dass Derrick Lewis vielleicht nicht mit seinen ganzen 260 Pfund da angeflogen kommen muss und zweimal voll reindreschen muss. Allerdings stand ich auch noch nie im Oktagon und habe gerade jemanden im Uppercut ausgenockt, der mich davor mehrere Minuten lang durch den
Ring... Das unterscheidet uns halt.
Ja, durch den Oktagon geprügelt hat. Also das ist auch eine Situation, ich glaube, das ist immer... ja, ach so, komm,
das Monday ist bei jemandem, der das das erste Mal macht. Der das erste Mal macht, so, dass da voll Adrenalin, vielleicht die ersten 10 Male. Aber nicht jemand, der so lange im Game ist, der sieht, wie da jemand auf den Boden geht. Ja, ich finde einfach nur, weißt du, warum ich das immer so, ich finde, das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Leute, die sich gar nicht mit diesem Sport beschäftigen und so sagen, das ist doch animalisches, was weiß ich. Und wenn die dann halt sehen, die sehen das ja genauso, dass da jemand einfach Knockout geht, wie so ein Stück Holz hinfällt, tote Augen hat und dann einer halt mit voller Wucht, auch Masvidal, und die sagen natürlich auch immer, hey, aber ich, der Referee stoppt's. Ich weiß, der Referee stoppt's, aber es gibt manchmal, es gibt auch so, wie hieß der Freund von mir von K1, der einfach immer so ein, wie hieß er, der dicke Sao Mara, glaube ich.
Aus Mark Samoa. Hunt meinst du?
Genau, Mark Hunt ist so ein klassischer turn away und walk away from knockout und nicht noch hinten drauf gehe. Ich weiß nicht, ob es Faulheit ist. Es kommt extrem, ich finde, es kommt auch viel lässiger. Es ist wie von der Explosion weglaufen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Diese Walkout-Knockouts sehen natürlich mega cool aus. Aber kurz was zu den Leuten, die damit ein Problem haben, beziehungsweise das dann nutzen, um wie nennt man es denn jetzt richtig? Das Harte an diesem Sport immer gerne vorausstellen und das Barbarische, das Wort habe ich gesucht. Also, dass dieser Sport barbarisch, gefährlich und auch wirklich hart ist, ich meine, das muss mir kein Kritiker sagen, das sehe ich selbst, ja. Trotzdem ist es eine Kampfkunst, das kann man anerkennen oder nicht, nur die Leute, die es nicht anerkennen, die werde ich mit Sicherheit auch nicht auf meine Seite holen, indem der Referee oder der Kämpfer den Kampf im Endeffekt schon vorzeitig abbricht.
Da hast du auch wieder
recht. Also von daher gebe ich da ehrlich gesagt einen Fick drauf. Muss ich so sagen, wie es ist. Also die ganzen Leute, die jetzt nach 20 Jahren, 25 Jahren immer noch mit dem Ding kommen, wie martialisch das ist und dann auch immer wieder mit dieser Geschichte aus Russland kommen, dass da mal ein Kämpfer zu Tode geprügelt wurde. Ja,
das ist inzwischen, glaube ich, echt 20 Jahre, länger als 20 Jahre.
Ja, also natürlich gibt es diese Fälle, die gibt es übrigens auch aus dem Boxsport. Ja, und da gibt es das sogar noch häufiger als im MMA, weil die Regeln schon relativ strikt sind, aber trotzdem brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist kein Sport, der auf Gesundheit seiner Athleten achtet. Also da geht es halt einfach darum, den anderen so lange zu malträtieren, bis er entweder aufgrund von Schmerzen aufgibt, bewusstlos wird, egal wie, also durch Aufgabegriffe oder durch Schläge ins Gesicht. Also da braucht man nicht lang drum rumreden. Deswegen finde ich die Diskussion grundsätzlich müßig. Ist, glaube ich, immer so eine...
Weißt du, welche Diskussion ich gar nicht so müßig finde?
Nee.
Also zum Thema, ich gebe dir in allem recht. Ausnahmsweise mal.
Gut, ich war jetzt fertig mit dem Ansatz.
Entschuldigung, mach weiter.
Nein, ich war wirklich fertig.
Ich finde viel krasser in diesem Sport, der keinen Fick auf seine Athleten gibt, dieses Weight-Class-Wechseln und diese ich, es gibt von Conor McGregor so ein Bild, wo man einfach sieht, dass er sich so runtergekocht hat, ja. Das sieht einfach nicht mehr gesund aus. Und dieses auch, was ja Paulo Costa im Nachhinein so als Entschuldigung nimmt, dass er praktisch so viel Weight cutten musste, das ist nicht ungefährlich. Vor allem, weil die dann halt auch irgendwann Wasser weglassen. Und das ist einfach...
ja, nicht irgendwann, darum geht's ja eigentlich. Also...
Nee, es geht ja nicht nur um Wasser, es geht ja auch um Kalorienabnehmen in den letzten
Na,
Tagen.
Naja,
also hast du gesehen, was der Poirier nach dem Kampf gegessen hat? Hast du den Tisch gesehen?
Ja, ja, habe ich gesehen, aber hast du dir mal so einen Weightcut angeguckt? Da gibt es ja genügend Dokumentationen von diversen Kämpfern, die so einen kompletten Weightcut mal dokumentarisch begleiten lassen haben. Also da geht es nicht darum, Kalorien groß zu verbrennen, da geht es nur um Wasser verlieren, um nichts anderes. Die letzten
Sie sitzen die ganze Zeit auf dem Fahrrad, das verbraucht Energie, das ist nicht nur
Schwitzen. Nein, das ist Schwitzen hauptsächlich, was die da abnehmen. Natürlich verbraucht das auch Energie, ist klar, aber der Anteil, den sie da an Gewicht
verlieren... Ab einer halben Stunde Cardio verbrennst du Fett.
Gut, Ricky. Dann würde ich mal so sagen, dann sind diese ganzen MMA-Kämpfer und ihre Teams, die das bislang
Nein, die machen natürlich auch, die schwitzen natürlich auch, aber es ist
der Hauptanteil. Zu denken. Das ist der Hauptanteil, Philipp. Lass dich doch mal beraten von jemandem, der sich damit lange beschäftigt hat. Es geht wirklich darum, Wasser zu verlieren und zwar so viel wie möglich. Darum geht es in den letzten 24 Stunden. Nicht Kalorien Wasser,
die machen
Wasser,
das ja
Wasser.
Nicht nur in den letzten 24
Natürlich
Stunden,
nicht.
Teilweise in der ganzen letzten Woche, davon rede ich auch.
Ja, aber auch das ist der große Anteil, den sie verlieren, ist Wasser. Sonst könntest du gar nicht innerhalb von 24 Stunden dein Gewicht um 10, 15, manchmal 20 Pfund erhöhen. Das ist einfach nur Wasser weglassen. Deswegen siehst du die Kämpfer in der Fight Week auch mit fast schon tonnenweise Wasser durch die Gegend rennen, weil sie erstmal total über... Wie nennt man es denn? Rehydrieren oder ich weiß jetzt nicht, was da der Fachbegriff für ist, aber sie versuchen halt sehr, sehr viel Wasser zu speichern, um dann danach auch wieder Wasser verlieren zu können. Also um viel Wasser im Körper zu haben.
Guck mal, merkt man, du hast dich noch nicht richtig damit beschäftigt.
Oh, fuck you! Ohne Scheiß! Ich habe mich noch nicht richtig damit
Wasser,
beschäftigt.
Wenn man viel Wasser trinkt, verliert man Wasser, mein Freund. Nein, das kapierst du nicht.
Ja, gut, dann kapiert keiner. Aber ey, das sind Leute, das sind Wrestler die oder Ringer, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen als Weight Cutten. Und jetzt kommt ein Läufer und sagt, also, das alles totaler Quatsch.
Nein, du erklärst es falsch. Die überhydrieren nicht, wenn du viel Wasser trinkst,
Ich hab doch gar nicht den Begriff gewusst. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, wie ich den Begriff...
Die nehmen erstmal ganz viel Wasser zu sich, um dann Wasser loszuwerden. Nein, die nehmen Wasser zu sich und dadurch verlieren sie Wasser und danach machen sie die Wasserzufuhr und verlieren den Rest noch, der in ihnen drin ist. Aber wenn du fastest zum Beispiel, verlierst du am Anfang auch unglaublich viel Wasser, obwohl du so viel trinkst wie nie.
Aber genau das habe ich doch gesagt. Sie trinken erstmal ganz viel Wasser, ja, um dann das Wasser wieder zu verlieren. Vielleicht verstehst du nicht, was ich meine.
Das dann ist sehr ungeschickt platziert. Sie trinken Wasser... um Wasser zu verlieren. Und nicht um dann danach Wasser zu verlieren. So klingt es, wie du das sagst.
Okay, also dann blicke ich jetzt gerade nicht, wo der Fehler bei mir liegen soll, wie ich es erkläre. Ich bin der Meinung, du sagst genau das, was ich auch sagen will, aber vielleicht bin ich einfach zu blöd, mich mit dir zu unterhalten. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja nicht das erste
Daran
Mal hier
in
diesem Podcast. Nur, es ist schon krass, wenn ich dir versuche, das einfach zu erklären, was ich bislang in Erfahrung bringen konnte. Und dann sagst du, nein, das ist alles falsch. Das ist ja überhaupt nicht so.
Ich sag nicht, das ist alles falsch.
Aber es kommt nicht auf die Kalorien drauf an. Die Kalorien, kein Mensch zählt irgendwelche Kalorien in den letzten 24 Stunden oder in den letzten 2-3 Tagen vorm Kampf. Da geht's
du hörst mich
nur
zu,
um
die letzte
Wasser
Woche. Die müssen manchmal 5 Kilo, 10 Kilo wegmachen.
Philipp, ich kenne...
Oh, mein Apple-Order, endlich.
5 oder 10 Kilo, da lachen alle drüber. 5 Kilo, da trinken die nicht mal extra Wasser. Wir reden ja bei manchen Kämpfern von noch mehr, also über 10 Kilo. 5 Kilo ist ja fast schon lächerlich für die. Also das sind wirklich...
Was es übrigens doppelt lächerlich macht, dass wenn du
ja, aber was dein
Gewicht
Problem mit
nicht geholt hast, dass es mega ungesund ist, dass wenn du dein Gewicht nicht geholt hast, dass man sich darauf einigen kann, dass du einfach ein bisschen weniger vom Cut bekommst, von dem Fight Cut, das finde ich auch so einen absoluten Joke. Weißt du, was ich meine?
Nee, jetzt nochmal. Ich habe gerade nicht richtig zuhören können. Also nochmal.
Wenn du dein Gewicht nicht holst...
Ja, genau.
Dann, also ich weiß gar nicht, ob es dann verschoben wird oder
Nein, dann ist richtig. Dann wird dir ein Teil von deiner Börse abgezogen.
Das ist ja, da kannst du drauf spekulieren. Dann gewinnst du jeden Kampf, weil du einfach gut
genährt... Ja, das kannst du nicht regelmäßig machen. Also es gab ja jetzt auch einen Fall bei der letzten Fightcard. Da hat ein Kämpfer das Gewicht seiner Gewichtsklasse und der darüberliegenden Gewichtsklasse gerissen.
Genau,
so. Das ist so gestört. Das kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so bringen und
ich hätte Dana Whites Gesicht gerne gesehen.
Ja, also ich glaube nicht, dass der Typ in naher Zukunft nochmal in der UFC kämpfen wird, aber vielleicht irgendwann mal, ist ja auch egal.
Aber dass der überhaupt rausgegangen ist, ist doch ein absolutes Wunder, oder? Ich meine, so dumm kann man doch gar nicht sein, das ist so. Ich frage mich sowieso, die Typen, die so echt um Kilo nicht holen, die wissen das doch, während sie rauslaufen, ja, die hoffen dann auf ein Wunder, aber dass du praktisch in der selbst bei der anderen Gewichtsklasse noch oben drüber liegst und trotzdem dich zum Wiegen dahinstellst, das
kann
ist
sein,
doch
eine dass es was
Demütigung.
Mit der Kohle zu tun hat. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es gibt ja das Showmoney sozusagen. Und ein Teil, um dieses Showmoney zu bekommen, ist beim Wiegen zu erscheinen. Wenn er jetzt das Gewicht nicht schafft, dann wird er definitiv schon mal weniger Geld bekommen, als das, was vertraglich vereinbart war. Ob, wenn die Commission dann den Kampf absagt, er trotzdem bezahlt werden muss, weil er schließlich den Kampf nicht abgesagt hat. Er hat, weißt du, ich meine, das weiß ich nicht. Das sind halt so, kann sein, dass der Anwalt gesagt hat von ihm oder was weiß ich, sein Betreuer gesagt hat, hey, geh raus, wieg dich, scheiß drauf, Hauptsache wir kriegen hier ein paar Euro, weil die Commission wird den Kampf eh nicht zulassen oder so. Und wenn, ist ja auch für dich jetzt nicht der größte Nachteil. Vorbei auch das, die meisten Kämpfer, also erstens mal hat das bei vielen Kämpfern wirklich was mit Ehre zu tun, auch dieses Gewicht zu schaffen, weil das halt einfach ein entscheidender Part sozusagen ist deines Jobs. Das wäre wie wenn du jetzt mit Wasserfarben irgendwie eine Wand sprühst. Ja, da wirst, also, weißt du, du willst ja auch, dass es schön aussieht und zwar auch noch in 3 Wochen oder so. Also wenn es dann verläuft oder was weiß ich, nach kurzer Zeit ausblasst, dann hast du halt deinen Job nicht erledigt. Und darauf kommt es erstmal an, dass viele Kämpfer, glaube ich, schon auch das Gewicht schaffen wollen. Und sie wissen natürlich auch, wenn du mehrfach das Gewicht nicht schaffst, dann kannst du so oft gewinnen, wie du willst. Im schlimmsten Fall sagt halt Dana White, du wirst nie einen Titelkampf bekommen. Beziehungsweise irgendwann ist halt auch mal Schluss. Also es gibt Kämpfer, da hieß es dann auch nach mehreren Siegen und dazu auch verpasstem Gewicht. Entweder du gehst jetzt eine Gewichtsklasse nach oben oder wir geben dir keine Kämpfe mehr. Also auch das ist schon gemacht worden. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf deinen Status drauf an. Das muss man ja auch sagen. Das ist bei der UFC ja normal. Ist allerdings auch bei allen anderen MMA-Organisationen normal. Die Leute, die drawn, die haben einfach mehr Freiheiten. Ist übrigens in jeder Sportart so. Ja, auch das wird ja immer gerne bei MMA rausgestellt. Der Conor McGregor mit seiner Extrawurst. Ja, frag mal nach, wie es bei Paris Saint-Germain mit Mbappé oder so läuft oder bei AC Milan mit Ibrahimovic oder so. Also das ist schon, das ist in jedem Sport so.
Deswegen was meinst du jetzt mit Conors Extrawurst?
Ja, dass Conor McGregor, ja, sag ich mal, unter anderen Voraussetzungen in der UFC kämpft als die meisten Kämpfer. Also es fängt schon damit an, dass er, egal ob er um den Titel kämpft oder nicht, automatisch immer der Main Event ist. So, das hätten andere Kämpfer wahrscheinlich auch gern diesen Status, damit sie Pay-Per-View-Buys
abziehen. Ja, aber gut, das ist doch logisch.
Dann, dass Conor McGregor, ist logisch, aber es wird halt oft kritisiert, dass Conor McGregor trotz einer Niederlage gegen Dustin Poirier jetzt unter Umständen um den Titel kämpfen darf, wieder gegen Dustin Poirier, ist auch etwas. Also das wird nicht viele Kämpfer geben, die dieses Glück haben, ja. Und es hat halt einfach damit was zu tun, dass die halt Kohle bringen für die Organisation. Und das meine ich, ist in jeder Sportart so, dass es da die Cash-Cows sozusagen gibt. Und die werden natürlich auch anders behandelt als die ganz normalen Athleten, sage ich jetzt mal dazu. Aber zum Thema Weightcut kann man nur sagen, da haben sich schon viele Leute echt Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja auch inzwischen durch die Dopingkontrollen, die gemacht werden, die Möglichkeit, das Gewicht zu checken und den, ich nenne es jetzt mal Wasserhaushalt an diesem Tag, also wie hydriert sind die jetzt gerade oder eben nicht. Und man hat sich schon überlegt, ob man praktisch so einen random Test machen soll, wie viel wiegst du, wie sieht das jetzt aus mit deinem Wasserhaushalt und das ist deine Basis sozusagen und von der aus darfst du nur maximal so und so viel Kilo nach unten gehen. Ja? In Kalifornien ist es sogar so, dass die Kämpfer vor den Kämpfen, also das sind aber meistens nur die Main-Event-Kämpfer beziehungsweise Co-Main-Event-Kämpfer, dass die vorher gewogen werden. Ja, also dass die so 4 oder 3 Wochen vorher auf die Waage stehen müssen und auch, glaube ich, 2 Wochen vorher nochmal auf die Waage stehen müssen, damit du halt, oder vielleicht auch nur eine Woche vorher, ich weiß jetzt nicht genau, wie die zeitlichen Abstände sind, aber so, dass du halt schauen kannst, mit was für einem Gewicht, ja, läuft der eigentlich normalerweise rum, um fit zu sein, um gesund zu sein und mit welchem Gewicht will er dann am Kampfabend antreten und ist das dann medizinisch vertretbar? Weißt du, da gibt's ja auch natürlich Kämpfer, die stecken das viel leichter weg. Ja, Daniel Cormier zum Beispiel ist das beste Beispiel. Der Grund, warum Daniel Cormier zunächst erstmal nur in der Heavyweight Division gekämpft hat, war, weil er als Ringer einen richtig extrem harten Weightcut hinter sich hatte mit schweren Nierenproblemen, die fast zu seinem Tod geführt hätten. Und danach hat er gesagt, er wird niemals wieder einen Weightcut machen. Niemals. Und hat, als er dann mit MMA begonnen hat, auch erstmal nur in der Heavyweight Division gekämpft. Und erst dann mit wirklich gut Zureden und mit absoluten Fachleuten, die ihm dann gesagt haben, Junge, also bei dir machen wir uns echt keine Sorgen, dass du das Gewicht schaffen kannst, weil du hast genügend Baustellen, die wir angreifen können und vielleicht müssen wir gar nicht so sehr ans heftige Cutten gehen. Aber trotzdem hat er Probleme gehabt damit. Da gibt's auch noch gleich eine schöne Story. Nur deshalb hat er es dann versucht in der Light Heavyweight Division, was ihm auch meistens gelungen ist. Aber da gab's ja diesen einen besonderen Vorfall, als er den alten Ringertrick angewandt hat und sich auf dem Handtuch abgestützt hat, das sein Gemächt verbergen sollte beim offiziellen Wiegen. Weil er das Gewicht eigentlich nicht geschafft hätte. Aber es reicht ja dann, wenn du wirklich nur deinen Arm, also wenn du dann sagst, ich ziehe jetzt meine Hose aus, dann wird er dieses Handtuch gespannt. Hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Und wenn dann ist es der alte Trick, dass du praktisch so tust, als würdest du das Handtuch mithalten, ja, aber natürlich hält dein Team, das ist ja das Problem, das Team hält ja mit.
Boah, die ziehen so kräftig,
dass das so eine... Er stützt sich nicht ab, aber er legt nur leicht seinen Arm ab. Das reicht ja dann schon, da geht's ja dann um ein halbes Kilo oder so. Und so hat er das Gewicht geschafft.
Obwohl, ich weiß nicht, ich wollte nur mal kurz was vorlesen zum Thema Trainings World Sportexperten Gewicht machen. Da gibt es 2 Absätze zu Diäten und die Reduktion des Flüssigkeits. Besteht noch die Möglichkeit, durch eine hypokalorische Ernährung, stark eingeschränkten Salzzufuhr, direkter Einfluss auf das Körpergewicht nehmen. Ein Gewicht immer von einem 1 Kilo pro Tag durch Nahrungsreduktion ist über einen Zeitraum von 2 Wochen ohne einen Leistungseinbruch.
Ich wollte nur sagen, es ist nicht nur das Wasser. Man hat dich gerade schlecht verstanden, aber du hast auch viel
besser gesagt. Jetzt ernsthaft?
Ja, es war vielleicht dann auch so eine Reaktion des der Internetübertragung, dass sie gedacht haben, den Quatsch können wir direkt rauscutten.
Halt's Maul. Ich habe gerade nur ein paar Beispiele vorgelesen, dass es eben nicht nur Wasser ist. Ich habe übrigens nicht widersprochen, dass ein Großteil Wasser ist, ne?
Ja, das ist im Endeffekt genau das, auf was es am Ende ankommt. Wie viel Wasser kannst du verlieren? Und du siehst, manche Kämpfer, das finde ich manchmal so krass, da sind die Wangen so eingefallen, die ganzen Körper sind so eingefallen. Und wenn du dir dann vorstellst, dass die 24 Stunden später kämpfen müssen, unglaublich. Und umso wichtiger war die Änderung der Nevada State Athletic Commission, dass man die abendlichen Weigh-ins, also das kennst du ja wahrscheinlich auch noch, als Joe Rogan auf der Bühne stand und ein riesen Zinnober und dann gab es die Weigh-ins irgendwie da 17, 18 Uhr Ortszeit. Das hat man ja abgeschafft aus dem Grund, weil irgendwann mal die Kämpfer gesagt haben, hey, hier steht, wir müssen am Freitag das Gewicht schaffen, warum müssen wir bis abends warten? Das ist für uns viel besser, wenn wir...
Ja, das ist auch besser für den Sport.
Aufstehen, morgens direkt das Gewicht machen können und dann anfangen können mit Rehydrieren, so dass wir eben nicht nur 24 Stunden haben, um wieder auf dem Damm zu sein, sondern nochmal 10 Stunden gewinnen. Und dann hat man ja entschieden, okay, machen wir. Und es gibt jetzt nur noch diese Ceremonial Weigh-ins oder wie sie die nennen. Also ja, richtige Abänderung der Nevada State Athletic Commission. Das ist ja so, ich sag mal, der Vorreiter oder beziehungsweise das ist halt so die große Commission, an der sich viele orientieren, wobei die California State Athletic Commission deutlich mehr das Wohl der Sportler im Blick hat und viel mehr dafür tut, dass Kämpfer wirklich bestmöglich vorbereitet beziehungsweise gesundheitlich bestmöglich präpariert in solche Kämpfe gehen. Also da muss man sich vielleicht umorientieren in diesem Sport. So. Ja, Herr Jordan, so, jetzt müssen wir mal, ganz kurz was anderes ansprechen. Oder wolltest du immer noch MMA-Thematiken hier durchkauen?
Ich wollte, obwohl eigentlich den Usman-Kampf, den müssen wir vielleicht gar nicht mehr. Ich finde übrigens Usmans Nehmerqualitäten fast noch beeindruckender bei dem Kampf, aber vielleicht müssen wir da gar nicht drüber reden. Der ist jetzt auch schon wieder Schnee von gestern.
Das kann aber, man so sagen. Ich muss
sag über du mal, was reden. Du sagen. Ich weiß ja schon, worum es geht.
Ich muss über Patreon reden, denn es gab einige Leute, die uns mehrfach damit in den Ohren lagen, dass man doch vielleicht so eine Patreon-Geschichte mal starten könnte. Du hast auch immer gesagt, Mensch, mach das doch einfach, dann kann man da so ein bisschen die Kosten decken, die dir entstehen. Mich stört jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Also wir können ja da ganz transparent mit umgehen. Das sind 15 Euro im Monat, die ich für unseren kleinen Podcast ausgebe. Und für diese 15 Euro können wir halt 4 Stunden aufnehmen. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit dem Philipp, 2 Stunden jede Woche aufnehmen, also nicht 2 Sendungen produzieren, sondern einfach die Sendezeit verlängern oder einfach nicht so sehr auf die Uhr gucken müssen, dann wäre das nächste Update bei Podigy irgendwas mit 35 Euro, meine ich. Ja,
warte mal. Warum finde ich die Seite nicht? Ich suche nach Jordan, Palm, Patreon, The Secret Files und kommt bei allem
Möglichen raus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das nervt mich schon wieder, dass ich hier so betteln anfange. Mir ist eigentlich alles scheißegal. Also, ich habe das jetzt wirklich nur gemacht, weil...
Wie viel Geld ist denn jetzt schon drin?
Ich habe noch nicht mal nachgeguckt.
Guck mal, das wollte ich jetzt nämlich gerade.
Ich kann jetzt nicht nachgucken, ich habe kein Endgerät, das hier gerade irgendwie frei herumliegt. Der eine Rechner lädt...
Hast du das und ausgeschrieben oder hast du Jordan und Zeichen
gemacht? Ich glaube, ich habe und ausgeschrieben. Es müsste normalerweise patreon.com/Jordan und Palm sein. Das müsste eigentlich die URL sein.
Wir haben 3 Patreonen, Mensch.
Das ist schon, ey, mal ohne Witz, ich hätte nicht
16 gedacht, Dollar pro Monat.
Ich hätte nicht gedacht,
also dass 50 Cent überweist du mir heute, sonst gibt's Sänge. Nein, ich mache nur Spaß. Du kannst erstmal die Unkosten, die du gemacht hast, decken.
Also von mir aus kann ich dir auch die ganzen 15 Euro überweisen. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Es geht mir da wirklich nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen oder so, sondern ich sag halt klipp und klar, die 15 Euro ist es mir definitiv wert im Monat, weil ich habe es dir, glaube ich, in privaten Unterhaltungen schon ein paar Mal gesagt, es ist für mich so ein Stück weit wie ein Bier trinken gehen mit einem Kumpel oder von mir aus auch ein Wasser trinken gehen oder so. Und das wäre mir ja auch 15 Euro im Monat wert. Und so sehe ich es halt. Und was mich manchmal ein bisschen nervt und dich natürlich auch, ist, wenn du an dieser 1-Stunden-Grenze dran bist und eigentlich noch Gesprächsstoff hast und dann abbrechen musst, weil halt deine Stunden zu Ende gehen. Und das ist halt immer so ein bisschen, das nervt einfach. Aber ich war einfach nicht bereit, da nochmal 20 Euro zu investieren, nur um die Möglichkeit zu haben, länger aufzunehmen. Ja, ja. So. Und jetzt könnt ihr sozusagen, lass mich den Satz noch kurz zu Ende führen, jetzt könnt ihr sozusagen dazu beitragen, dass wir etwas unbeschwerter podcasten können, was natürlich nicht heißt, dass wir ab nächster Woche sollten wir die Kohle erreichen. Was ist denn jetzt passiert?
Alexi hat mich angerufen, obwohl sie wissen müsste, dass ich einen Podcast aufnehme.
Okay, okay. Unglaublich. Ist jetzt nicht so, dass wir dann, sobald wir einen gewissen Wert erreichen, also was lustig ist, jetzt ruft Philipps Frau gerade bei ihm an und bei mir hat gerade meine Frau zweimal angerufen, also irgendwie macht mich das jetzt ein bisschen nervös, dass unsere Frauen versuchen, uns zu erreichen. Herr Jordan, ist irgendwas passiert in der Welt, was wir wissen müssten?
Ich habe die zum Einkaufen geschickt.
Ich habe die zum, meine Frau jetzt oder deine?
Deine.
Auch das überschneidet sich, weil auch meine Frau ist einkaufen.
Ich darf übrigens kochen und habe Auto gefahren und alles und das Auto ausgeräumt. Wir sind ja aus dem Urlaub gekommen. Übrigens, du hast als Goal 35 Euro angegeben. Also dann, wir werden nie über das hinauskommen,
was doch, wir brauchen. Doch, da gibt es auch noch weitere Goals. Du musst halt dann auf das nächste klicken. Aber es sind halt für mich, diese Goals sind halt für mich, ehrlich gesagt, Schall und Rauch. Aber wir sagen mal so, wenn wir natürlich mal bei diesen 35 Euro sind, dann gucke ich hier nicht mehr auf die Zeit, ob wir noch eine weitere Stunde senden können oder nicht. Und wenn wir aber wirklich dann darüber auch noch gehen sollten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch irgendwelche Patreon-Ausgaben machen oder einfach Sonderausgaben mal aufnehmen mit Gästen zum Beispiel.
Emmy, ich bin in der Podcast-Aufnahme, was gibt's?
Proudly present. Von euren Patreonen. Gerade dieser
Wutanfall
von Philipp Jordan. Ich find,
was will die Mama? Sag's mir!
Das Professionelle gefällt mir so gut bei Philipp.
Ja, Mann, ich bin in einem Podcast!
Das gibt's nicht. Das Kind schon völlig verängstigt, traut sich kaum noch nachzufragen. Es ist einfach ganz klar, dass bei Jordan zu Hause eine Monarchie, würde ich schon sagen, eine Monarchie herrscht. Und da gibt's einen König, der hat das Sagen und alle anderen, die haben sich dem unterzuordnen.
Woher weißt du, dass meine Frau das Sagen hat? Das ist wirklich unglaublich. Ich habe eine Podcast-Aufnahme, ich habe den ganzen Tag darauf ausgerichtet und da nimmt niemand jemals irgendwie Rücksicht drauf. So viel zum Thema Monarchie. Die Monarchie, die möchte ich sehen, wo der König irgendwie sagt, so, ich gehe jetzt in mein Gemach und der Hofnarr und der Henker und alle kommen mal kurz rein und sagen, hey, pennst du schon? Hey. Nein, ich habe ein unglaubliches Glück.
Also patreon.com/Jordan und Palm, Philipp, das muss man noch sagen, wer uns unterstützen will, aber es ist jetzt
danke
nicht so, dass
an die
wir
drei. Am Hungertuch. Mit Sicherheit weiß ich schon zwei davon, denke ich mir. Es gibt so zwei, wo ich denke, die könnten uns unterstützen.
Wir danken auf jeden Fall schon mal jetzt den dreien, die sich,
nennen wir die nicht namentlich?
Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich beschäftige mich damit nicht. Ich habe es halt einfach mal.
Das ist das, was Patreon-Leute hören wollen, dass du einen Scheiß drauf gibst, nicht mal dir anguckst, wer das ist. So, das ist echt Kacke. Wir machen das beim Happy Day Podcast. Werden die hübsch genannt mit Namen, Anschrift und Telefonnummer.
Ja, aber warum? Nein. Also
ich einfach als Dank. Dann kommen Sie mal kurz in Ihrem Programm vor.
Ist mir doch egal. Also es ist doch nicht wichtig,
sag mal, du Horst, du kannst doch nicht sagen, das ist mir egal. Du willst denen die Kohle, aber das ist dir scheißegal.
Ich will keine Kohle. Ihr könnt das Geld behalten. Das Geld spendet an Happy Day Podcast. Ich will das Geld nicht unbedingt. Wenn die Leute sagen, hey,
es geht doch drum, dass wir länger. Du hast gesagt, du tust immer so, als ob du gerne mit mir castest. Machst aber hier im Cast dann völlig anderen Eindruck. Und in Wirklichkeit. Ist es dir scheinbar doch scheißegal, ob wir länger casten können oder nicht? Ich bin auch immer derjenige, der leidet, wenn du sagst, so, wir müssen Schluss machen.
Also dann ruf du doch mal die Hörerschaft dazu auf, endlich Geld in den Hut zu werfen, weil ich weiß offensichtlich nicht, wie man es richtig macht.
Also, liebe Leute, ab demnächst, der Ricky, der kriegt nämlich eine Nachricht auf sein Mailkonto, wo drin steht, Fritz Frobel ist jetzt Patreon-Unterstützer mit 5 Euro oder 3 Euro oder was weiß ich. Und in Zukunft wird der Fritz Frobel dann im Podcast verlesen und eine Dankeshuldigung aus dem Mund seiner Götter. Oder also, halt von uns auch.
Ich habe eine Patreon-Nachricht hier, da steht vorübergehende Patreon-Auszahlungssperre. Das ist die einzige Nachricht, die ich hier vom Patreon habe.
Okay, shit. Auf jeden Fall, ich habe unglaubliches Glück, weil Ich gehe ja im Mai mit dem Tim Kruse am Rhein entlang, ja, und wir haben auch einen Buchvertrag schon. Also wir müssen eigentlich schon, während wir unterwegs sind, schreiben an dem Buch. Und da habe ich gesagt, ey, mein MacBook Pro ist so schwer. Ist auch inzwischen, glaube ich, 7 Jahre alt. Also, was mache ich? Ich kaufe mir ein MacBook Air. Ich bestelle es mir einfach so, konfiguriere es mir so. Hab nicht mal die voll, bin ich mal Full Monty gegangen. Also ich habe zum Beispiel keine 2 Terabyte. Das war aber das Einzige, wo ich nicht Full Monty gegangen bin. Keine 2 Terabyte Speicher, sondern nur 1 Terabyte. Und danach einfach so ein bisschen, um mich so ein bisschen, weißt du, so Konsumfreude haben zu können, habe ich mir Reviews angeguckt. Und da habe ich erst eins MacBook Air, habe ich mir geholt, habe ich erst so ein MacBook Air Review und habe ich gesehen, ah, 2020, das wird das Richtige sein. Und so, und ich sage, eigentlich, der Display ist ein bisschen langsam immer noch. Und dann merke ich, ah nee, es gibt, ich habe ja eins mit diesem M1-Chip. Und da habe ich mir das angeguckt, ey, und es ist so unglaublich. Das ist ein Typ, der hat ein 7.000 € MacBook Pro sich zusammengestellt vor 1,5 Jahren. Und das MacBook Air macht das nass. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich habe mich da null MacBook mit beschäftigt.
Pro hat aber wahrscheinlich keine SSD drin, oder? Das ist nämlich wahrscheinlich dann der Knackpunkt. Also das 7.000 €
SSD ist doch besser.
Ja, genau. Und ich sage ja gerade, das Pro hat wahrscheinlich das, von dem Typen...
Eine größere SSD, ja klar.
Nein, nein, er hatte das überhaupt eine SSD drin. Weißt du, hat
ja, natürlich. Vor allem, ich habe ja mein 7 Jahre altes hat eine SSD drin. Und wenn du den 7.000 € MacBook Pro dir zusammenstellst, dann hat es hundertprozentig eine SSD drin. Und das liegt nicht an der SSD, mein Freund. Es liegt am Chip. Es ging nämlich auch nicht darum, wie schnell was startet oder so, sondern es ging wirklich darum, Performance. Und was auch krass ist, es hat keinen Lüfter. Es gibt nicht mehr irgendwann dieses Flugzeug, was abhebt, weil du einfach keinen Lüfter mehr drin hast. Und es ist alles diesem Chip geschuldet. Hätte Apple mal früher sich von Intel getrennt. Und ich muss sagen, ich bin inzwischen voll happy, weil es hätte echt genauso gut sein können, dass ich vor 3 Monaten mir das Ding bestelle und dann noch so ein altes Intel-Chip-Ding. Und da würde ich mir jetzt so in den Arsch beißen. Oder wie mein Schwager, der sich für über 4.000 € eine MacBook Pro vor 1,5 Jahren zusammengestellt hat, was jetzt einfach diesem der billigsten Version von dem MacBook Air, nämlich 899 oder wenn du Student bist, 799, unterlegen ist. Du kannst Video-Editing drauf machen. Und genau das will ich machen übrigens, lieber Ricky. Ich will anfangen, schöne Filmchen zu schneiden. Oh. Ich habe es immer auf meinem Telefon gemacht. Jetzt gehe ich professional und will dann auch animieren. Aber und Roman macht die Musik.
Ich muss zum Thema Lüfter mal was loswerden. Und zwar habe ich ja in den
letzten... Muss ich ein bisschen Lüfter machen.
Ja, genau.
Wegen Lüftern.
Ja, sehr gut. Und zwar habe ich in den letzten Tagen meine PlayStation 4 ausgiebig genutzt. Mehr als sonst. Ja.
Oh ja, jetzt wird der Penis ausgerollt.
Nein, nein. Mir ging es nur darum, dass es eigentlich für mich eine Katastrophe ist, dass diese Lüfter von der PlayStation 4 so laut sind, dass du das Gerät eigentlich nur noch mit Kopfhörer betreiben kannst. Stört mich nicht so sehr. Ich spiele sowieso immer nur mit Kopfhörer. Aber...
Hast du eine Pro?
Ja, ja, ich habe eine Pro.
Aber dann hast du, ich habe eine Pro gehabt und es gibt so ab einer bestimmten Seriennummer oder mit irgendeinem komischen Chip, ich weiß nicht, die werden verschieden gefertigt und ich habe hands down meine PlayStation 4 Pro nie gehört.
Ja, also dann habe ich halt einfach Pech, aber auch das ist für mich gar kein Zustand. Jetzt habe ich überlegt, ob ich die mal auseinanderbauen soll und selber den Lüfter reinigen soll, habe mir schon ein paar Videos angeguckt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das genau. Es wäre für mich die größte Katastrophe, wenn das Ding danach nicht mehr funktioniert, weil es gibt ja jetzt auch nicht direkt eine 5 irgendwie, dass ich sagen kann, ich steige dann um. Aber ich muss noch was anderes erzählen. Ich habe meine Xbox aktiv betrieben, die ich ja eigentlich meiner Tochter gegeben habe. Ich muss kurz ausholen, sonst versteht man es nicht. Ich gebe jetzt nicht irgendwie.
Er hat eine Tochter.
Nein, damit fängst du ja. Also, weil du schon wieder gesagt hast, jetzt wird der Schwanz ausgerollt. Also, das ist, glaube ich.
Nein, ich dachte, weil du von deiner Verplatinisierung.
Ja, aber das ist ja wirklich jetzt nicht die, das ist ja einfach nur so ein Grinden, sagen wir jetzt mal, bei Last of Us 2 Platin zu bekommen. Das ist ja, hat ja wenig mit Skills zu tun, sag ich jetzt mal. Also, du musst halt einfach nur die Zeit investieren. Ja, du musst halt alles finden, alle Sammelkarten, alle Münzen, alle Artefakte, Tagebucheinträge.
Ah, ich dachte, aber du hast auch auf extra schwer durchgespielt.
Ich hab's auf Permadeath gespielt. Was übrigens, guck, das muss ich dazu sagen, du hast es noch nicht zu Ende gespielt, oder?
Das erste habe ich zu Ende gespielt, das zweite nicht.
Okay, dann reden wir noch nicht über die Story. Aber ich habe ja gesagt, ich gebe es 8 von 10, ja, weil ich mit der Story, die ist gut, aber im Vergleich zum Teil 1 und vor allem im Vergleich zum DLC, Left Behind.
Was, dass du den DLC so besonders findest?
Find ich, ey, das ist da, da entsteht Ellie. In diesem DLC entsteht Ellie. Da schafft sie diese Bindung, bei mir zumindest. Weil genau diese etwas, ja, also diese pubertäre Ellie mit diesen halbwegs schlechten Witzen und so und diese erste Beziehung zu Riley hieß sie, glaube ich, das ist da, wo die Bindung zwischen Ellie und mir entsteht. So ging es mir jedenfalls, weil ich mich irgendwie... Okay,
also das ist eine Bindung zwischen dir und diesem
14-jährigen Mädchen. 14-jährigen Mädchen, ja. Ja, es könnte ja meine Tochter sein, ja. Also es kann ja auch so
Okay, eine okay, oder okay, oder du hast es gesagt, du hast es gesagt.
Ey, oder glaubst du da etwas, dass Joel mal irgendwann dachte so, man, warum nicht? Ich meine, Apokalypse? Also, glaubst du, dass Joel mal irgendwann diesen Gedanken gefasst hat?
Ich hoffe nie, dass meine Tochter oder irgendein anderes Mädchen in einer Apokalypse an dich kommt, wenn dann überhaupt in dir sowas hochkommt. Der Gedanke so, du findest, der sollte sich auf die Schulter klopfen, dass er sie nicht jeden Tag vergewaltigt.
Nein, das habe ich nie gesagt.
Das hast du gesagt.
Nein, ich habe gesagt, glaubst du, dass Joel deswegen so an ihr hing, weil er scharf auf sie war oder weil er väterliche Gefühle hatte, weil seine Tochter ja beim Ausbruch sozusagen dieser Pandemie war es ja auch,
eben,
du sagst ums Leben gekommen ist.
Nur aus diesem Grund.
Genau.
Aus welchem Bitte? Ja. Hört's euch noch mal an und dann urteilt selbst.
Also Fakt ist eins. Ich habe es durchgespielt, Last of Us 2, und wollte es dann nochmal auf meinem neuen Fernseher, den du ja auch hast, also wir haben ja den gleichen Fernseher, wollte es nochmal so in High Resolution spielen. Also ich wollte gucken, was kann cool. Das
Ding... Hast du dir auch den, das weiß ich gar nicht, ich wusste nicht, dass du auch wirklich genau denselben hast.
Ich habe praktisch das Nachfolgemodell von deinem, also ein Jahr später, aber da ist im Endeffekt genau derselbe Fernseher. So, ich spiele hier zwar auf so einem 32 Zoll Monitor, 4K und so, und das ist auch okay, aber der Fernseher, den du und den ich habe, der holt da nochmal mehr raus. Das Problem war aber, dass ich zum ersten Mal Motion Sickness bekommen habe. Das kannte ich gar nicht, weil das irgendwie zu groß... Also das war für mich ganz unangenehm, da zu spielen. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, mir wurde ein bisschen übel.
Das ist aber eine Gewöhnungssache, ne? Das weißt du, mit einem großen Fernseher generell. Am Anfang denkt man sowieso, alles ist riesengroß.
Wahrscheinlich ist es eine Gewöhnungssache, aber ich bin dann wieder zurückgeswitcht hier in meine Abstellkammer und spiele jetzt wieder hier auf dem normalen Monitor mit der PlayStation 4. Aber ich dachte, komm, wir holen die Xbox rüber. Ich habe die Woche auch...
zum Fernseher rüber.
Zum großen Fernseher rüber. Von meiner Tochter aus dem Zimmer hin zum Wohnzimmerfernseher, zu dem großen Fernseher, weil die Xbox, da habe ich ja auch dieses Update mir damals geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die denn nochmal? Die
Xbox One X.
Ja, genau. Und
das ist die letzte, die rauskam.
Nein, das ist die ganz
neue, vor der oder? Series X, meine ich. Vor der Series X, also die Series X ist jetzt die Next Gen. Und die letzte, die rauskam, die praktisch vergleichbar mit der PlayStation Pro ist, war die Xbox One X.
Genau, die habe ich mir geholt, habe sie aber eigentlich nie benutzt, außer zum Forza zocken, aber das hat sich eigentlich nicht gelohnt, aber ich habe es halt meiner Tochter gegeben, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sie spielt aber mit dem Ding jetzt auch nicht so oft und habe ich es ins Wohnzimmer rübergeholt.
Game Pass?
Mit Game Pass und habe zu ihr gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwas zusammenspielen können, ja, und dann hat sie gesagt, ja, mach mal Minecraft und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja die Hölle.
Da gibt es aber jetzt auch so ein Zelda-mäßiges
Moment,
Ding, ne?
Das Moment, spielt mein Sohn. Philipp, warte ab. Ich habe noch nie in meinem Leben den Hype um Minecraft verstanden, der ja auch schon 10 Jahre zurückliegt, kann man sagen. Und dann habe ich gestern Mittag mit meiner Tochter begonnen, Minecraft zu spielen. Habe erstmal nur zugeguckt und habe gedacht, habt ihr eine Meise oder was? Ihr buddelt da und legt irgendwo Steine hin, was soll denn das sein? Und dann habe ich selber angefangen. Und seit gestern 14 Uhr bis jetzt, wir haben jetzt 18 Uhr, habe ich 4 Stunden geschlafen und nur einmal Zähne geputzt. Und den Rest der Zeit Minecraft gespielt.
Und nicht einmal auf dem Klo gewesen. Aber welches Minecraft? Das Ur-Minecraft oder dieses Zelda? Es gibt nämlich auch eins, das spielt mein Sohn gerade. Also die haben sowieso auf dem Handy und so immer viel Minecraft gespielt. Jetzt auch, sie kam auch gestern oder vorgestern Abend lustigerweise mit. Aber das ist ganz edukativ, da bauen wir was Minecraft, Mama. Und ich sage, pfff. Aber ich werde mit dem Scheiß gar nicht anfangen am Ende.
Das, wenn das macht so süchtig. Das ist ganz schlimm, weil ich mir halt auch ganz oft so sage, also gestern Nacht zum Beispiel, ja, das war dann irgendwann so 23 Uhr, also Abend sagt man auch, das war so 23 Uhr. Da habe ich gesagt, so komm, ich habe einen Podcast gehört, weil das ist natürlich ideal, du hörst Podcast und machst das einfach. Ja. Also es ist total stupide, aber gibt dir dann auch ein gutes Gefühl, weil du am Ende was siehst, was du erschaffen hast, so aus dem Nichts. Mhm. Ja, also es triggert so ganz...
Fühlt sich ein bisschen wie ein Künstler, so ja. Das ist der Hauptfreude am Kunstmachen.
Ohne, dass du groß begabt sein musst, weil du kannst ja jeden Fehler sofort korrigieren. So, und dann dachte ich mir so, jetzt höre ich den Podcast noch fertig, der ging irgendwie 10 Minuten oder so.
Na, also, was für einen Podcast hast du gehört?
Ich habe Joe Rogan gehört, und zwar als Tim Dillon zu Gast war. Dann gucke ich noch irgendwas an oder gehe ins Bett. Und das war, wie gesagt, so 23 Uhr. Und um 2 Uhr gehen auf einmal meine AirPods aus. Und ich denke so, holy shit, ich kann nicht aufhören. Habe nochmal weitergespielt, bis um 4. Bis um 4 habe ich dann weitergespielt. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt ins Bett gehen, weil ich weiß, wie das ist. Am nächsten Morgen, meine Frau muss auf Arbeit, meine Tochter hat Homeschooling. Also das ist jetzt nicht so, dass die sich dann bemühen, besonders leise zu sein. Und ich bin dann ins Bett. Um kurz vor 8 wurde ich natürlich geweckt, allerdings nicht durch meine Frau und auch nicht durch meine Tochter, sondern durch meine Katze, die die erste Fliege des Jahres gejagt hat, auf ein Regal gesprungen ist. Das Regal ist leicht nach vorne abgeknickt und mehrere Gläser sind auf den Küchenboden gefallen. Das war mein Wecker in dem Fall. Und jeder normale Mensch würde dann, sag mal, jetzt, dann, weiß ich nicht, erstmal die Scherben wegmachen oder so. Und ich bin dann zur Xbox gegangen und habe direkt wieder losgelegt. Bis, vorhin, als wir uns dann hier verabredet haben, so kurz vor, oder so gegen 5 bin ich dann hier rübergekommen. Und seitdem habe ich nichts anderes gemacht.
Also du hättest auch früher gekonnt, von wegen ab 17.15 Uhr.
Ich hätte auch früher gekonnt.
Ey, du musst mal dieses, es gibt so ein Zelda-mäßiges Spiel seit dieser Woche oder letzter Woche beim Game Pass. Und das ist echt sehr schön gemacht. Aber es ist ein Minecraft-Spiel.
A Plague's Tale habe ich angefangen. Und zwar...
Welches?
A Plague's Tale. Das hast du mir empfohlen.
Was?
A Plague's Tale? Ja, das mit der Pest. A Plague's Tale.
Ach, A Plague's Tale.
Habe ich es jetzt falsch ausgesprochen, oder was?
Ich habe Plague's Tale verstanden. Und es ist ja eine Plague, nicht eine Blake.
Ja, dann
entschuldige, dass Blake, so Jordan Blake.
Entschuldigung, dass seine Geschichte. Angekommen.
Und wie weit bist du? Ach du Arsch, du spielst jetzt nur noch Minecraft.
Ich habe 3 Minuten gespielt. Ich habe es gemacht, um von Minecraft wegzukommen. Und nach 3 Minuten habe ich gesagt, nee, ich habe den Hund einmal gestreichelt, Mann. Und habe gesagt...
Aber du hast immerhin gekauft.
Nee,
oh nee, das ist bei Game Pass mit drauf. Ja, aber bitte, spiel das Spiel mal. Und wenn du es spielst nächstes Mal, dann musst du es zumindest 1,5 Stunden spielen, bevor du es weglegen darfst, okay?
Ich gebe dir nicht mein Wort drauf, weil ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Ich habe diese Woche diesen Homeschooling-Part.
Oh Mann, und dann macht er Lego für Kinder.
Ja, ja, genau. Ey. Damit die Ellie dann auch mit mir connecten kann, verstehst du?
Du musst immer das spielen, was die Kinder spielen. So, das ist so wie der, ja.
Nee, ich habe doch jetzt hier dieses Homeschooling-Programm mal mitgemacht. Also du kannst hier in Deutschland dich für 20 Tage krank schreiben lassen, um deiner Tochter oder deinen Kindern halt allgemein beim Homeschooling zu helfen. Ja? Und das habe ich jetzt mal eine Woche gemacht, weil das hat eigentlich immer meine Frau bislang übernommen, weil sie auch nur halbtags arbeitet und das ganz gut dann sozusagen ohne irgendwelche Krankschreibungen oder staatliche Zuschüsse hinbekommt. Aber ich habe mir gedacht, das lasse ich mir mal vom Staat spendieren, so eine Woche Urlaub. Und das war eine interessante Erfahrung, weil man erstmal so merkt, was die hier überhaupt machen oder eben nicht machen beim Homeschooling. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, wie wenig Stoff hier durchgemacht wird bei der Schule meiner Tochter. Und das ist total unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Also wirklich 4 Kilometer weiter haben die Schüler komplett Homeschooling, den ganz normalen Stundenplan. Und bei uns hier haben die im Endeffekt einen halben Schultag nur. Also die ist um 11 Uhr fertig, dann zwinge ich sie immer noch irgendwas zu lesen oder Rechtschreibübungen zu machen. Weil das einzige Fach ist, wo sie eine 3 hat, da bin ich echt stolz drauf, dass es nur ein Fach gibt, wo sie eine 3 hat, das ist Deutsch. Aber das ist auch das, was mir am meisten wehtut, weil ich immer zu ihr sage, du hast einen Vorteil im Vergleich zu deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ja, du bist hier aufgewachsen, du kennst die Sprache, du kannst dich damit viel besser ausdrücken als jemand, der, sag mal, zweisprachig aufgewachsen ist oder vielleicht erst wenige Jahre hier lebt oder so. Und du musst diesen Vorteil für dich nutzen. Also du musst ein Interesse zeigen für deine Sprache. Wohnst du
in Stuttgart-Haslach oder was?
Nein. Aber der Ausländeranteil bei meiner Tochter in der Klasse, würde ich sagen, ist bei 50%, ist ja normal mittlerweile. Also ist ja in Holland, wird das noch mehr sein. Also ist ja ganz normal, dass du einfach viele Schüler hast, die zweisprachig aufwachsen und vor allem, wo Deutsch zu Hause nicht die erste Sprache ist. Und das merkst du natürlich in der Schule.
Bei uns auch zum Beispiel. Also bei uns ist jetzt Deutsch die erste Sprache, aber eben nicht Holländisch. Also,
ja, siehst du?
Verstehst.
Ja, aber da geht es einfach darum, dass ich möchte, dass sie das Interesse in diese Sprache steckt, die... Zum Beispiel jetzt jemand, der hierher kommt, ja auch in diese Sprache steckt, um sie sprechen zu können, um das Land zu verstehen, um die Leute zu verstehen und so. Und sie hat ja nicht mal das Problem, dass sie erstmal die Sprache lernen muss, sondern sie muss nur das Interesse haben, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie schreibe ich eine schöne Geschichte, wie kriege ich Rechtschreibung mit ein paar Kniffen ganz gut hin. Also das sind einfach so Kleinigkeiten, glaube ich, die du relativ schnell hinkriegst. Und ich sage ja immer, Weil sie hat immer das Problem bei Aufsätzen, dass sie sich was ausdenken kann oder so. Ja? Also sie denkt sich schon was aus, aber die Geschichten werden viel zu sehr ausgeschmückt. Ja? Sie möchte eigentlich eine Geschichte erzählen und am Ende sind es 600 Geschichten. Und ich gebe ihr immer den Tipp, dass sie eine Geschichte nehmen soll, die sie mal erlebt hat. Ja? Also weil das ist immer am einfachsten, als sich selber was auszudenken. Und dass es wirklich einfach gehalten werden soll. Weil eine gute Geschichte braucht ja nicht unbedingt 5 Ecken, Kanten, Verwirrungen, Verknüpfungen und was weiß ich, sondern eine straighte Geschichte über ein Blatt, die kann dir viel mehr geben, und das ist natürlich jetzt eine Binsenweisheit, als 5 oder 6 DIN A4 Blätter mit irgendwelchen Füllsätzen und Geschwafel und was weiß ich. Und ich versuche da so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass sie zu wenig Stoff zusammenbekommt. Ja? Deswegen sage ich, mach das, was du mal erlebt hast, wandel das irgendwie so ein bisschen ab, pass es dem Thema an, weil eigentlich hast du zu jedem Thema schon mal irgendwas erlebt oder kannst das zumindest anpassen. Und dann tust du dich damit vielleicht ein bisschen leichter, da Geschichten zu erfinden und gute Aufsätze zu schreiben, weil, ja, also wichtig ist, dass halt diese Hauptbestandteile eines Aufsatzes eingehalten werden, Einleitung und du kennst ja Hauptteil und sowas, Schluss und so, dass sie da halt eine Struktur reinbekommt. Ja, das weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte mit der Geschichte.
Dirt 5 kommt jetzt für Game Pass.
Ist schon da, habe ich gesehen. Aber wie gesagt, mir wird die Zeit fehlen ab nächster Woche. Ich werde leider ab nächster Woche wieder voll arbeiten und habe mir auch vorgenommen, dann aufs Rad zu steigen, was ich diese Woche auch machen wollte. Aber da sind wir wieder bei Ellie. Ich habe halt wirklich die ganze Zeit Last of Us 2 gezockt wie ein Irrer im Permadeath-Mode. Und das muss ich wirklich sagen, also die Story, da werden wir nochmal drüber sprechen, sobald du das Spiel durch hast. Keine schlechte Story, absolut keine schlechte, gehört zu einer der besten Stories, aber sie kommt halt von einer Giganten-Story, von Teil 1. Also dieser Teil, den habe ich übrigens auch nochmal durchgespielt, ist einfach für mich mit das beste PlayStation-Spiel, das ich je gespielt habe. Also
das hat mir auch super Spaß gebracht.
Eigentlich ist es für mich das Beste. Aber ich möchte mir immer dieses Türchen offen halten, weil vielleicht vergesse ich irgendeinen Titel, den ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne habe. Aber für mich ist es eigentlich das beste PlayStation-Spiel, was ich je gespielt habe. Und da ranzukommen, Storytelling-mäßig, ist natürlich extrem schwer. Und gäbe es Last of Us 1 nicht, und ich würde jetzt Last of Us 2 sozusagen als ersten Last of Us-Teil spielen, würde ich sagen, das ist 10 von 10, Punkt. So, die Story ist gut, aber ich bin emotional irgendwie anders involviert mit Ellie. Wir müssen dann da später nochmal drüber sprechen. Auf was ich jetzt noch kommen wollte, ist Permadeath-Mode. Ich kann es nur jedem empfehlen, denn du wirst dich daran erinnern, wie früher Computerspiele abliefen. Wenn du gestorben bist, du musstest immer wieder, also nicht ganz von vorne anfangen, sondern das Kapitel neu starten. Und das hatte irgendwas. Und das habe ich komplett vergessen. Also natürlich jetzt auch Demon genervt. Souls. Ja, genau. Aber ich habe das auch vergessen so ein Stück weit, wie cool das dann auch war. Weißt du, wie ich meine? Also es war halt auch einfach geil, dich da durchzukämpfen. Und
voll. Sobald du über diesen Punkt, bei dem du vorher gestorben bist, hinaus warst,
Wahnsinn.
Sobald bist du ging die Pumpe und war alles neu und spannend und ein neues Stück Level sehen, war ja auch damals was ganz Besonderes. Es gab nicht dieses Open-Worldige, jedes Spiel ging davon, wie, also vor allem diese Shooter, diese Scramble und R-Type und so, die ja von alleine eine Geschwindigkeit vorgegeben haben, da war einfach jeder Frame, den du weitergekommen bist, war was Besonderes und jedes Level optisch. Deswegen bin ich vielleicht auch kein Freund von diesen Sandbox-Games, wo man alles schon sieht. Ich mag deswegen diese Uncharted-schlauchigen Dinger, wo umso weiter ich komme, umso mehr sehe ich und wow, es wird immer schöner. Aber übrigens, weil du sagst, später drüber sprechen, ich muss jetzt, ich habe mit einer Stunde gerechnet.
Ja, wir sind dabei erst bei 48 Minuten.
Ach ja, stimmt, wir haben ein Viertel nach
Essen. Ja, also die Stunde müssen wir schnell kochen. Ja, die Stunde müssen wir schnell voll machen. Ich muss dir noch ganz kurz was sagen. Nämlich, das ist die Stärke bei Last of Us, weil ich gebe dir recht, bei diesen Open-World-Spielen ist es schwierig, mit diesen Kapiteltoten, sage ich jetzt mal, umzugehen, weil das macht wenig Sinn. Aber bei Last of Us passt es halt perfekt, weil dieser Thrill dann, wenn du nur einen blöden Fehler machst und dich so ein Klicker greift und du musst dann halt 45 Minuten wieder zurück und den ganzen Shit nochmal von vorne machen, der killt dich manchmal. Und jetzt verrate ich dir, wann ich das erste Mal gestorben bin im Spiel. Ich habe 12 Stunden geschafft, ohne zu sterben im Spiel. Und
wow.
Ja, dann gab es die Stelle, an der ich gestorben bin, mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass die mir so viele Probleme macht. Es war die Kranpassage. Ich weiß
nicht. Ah ja, da bin ich aber auch, da bin ich so oft, du meinst, wenn man, wo man so balanciert über diesen Dächern,
genau,
mit diesem kleinen Zen-Mönch-Abklatsch-Kind.
Genau, genau.
Ey, wie oft ich da gestorben bin und ich weiß bis jetzt nicht, was ich da so wirklich, ich weiß nicht, warum, was ich richtig oder was ich falsch gemacht habe.
Ich habe mir Videos angeguckt.
Jedes Mal.
Ich habe mir Videos angeguckt. Weil du musst dir vorstellen, bis du zu der Stelle kommst, ja, also bis du zu der Stelle kommst, sind ungefähr 45 Minuten. Also das heißt,
wie viele Stunden hast du gebraucht?
Moment, ich habe es perfektioniert, dass ich die 45 Minuten auf 17 Minuten runterbekommen habe. Ich habe genau studiert.
Speedrun-Style.
Ja, genau. Ich habe genau studiert, wo zum Beispiel dann kurz bevor du auf den Aufzug kommst, die Scars, wie die laufen. Ja, also so, dass du da durchkommst, ohne einen Kampf führen zu müssen. Das habe ich dann jedes Mal geschafft. Da sind ja, glaube ich, 20 Scars oder so auf dem Dach. Du musst sie eigentlich alle erstmal erledigen, um dann zur nächsten Tür zu kommen. Aber du kannst dich da auch durchmogeln, sage ich jetzt mal, ohne dass du mit jemandem kämpfen musst, und du schaffst es dann gerade so, die Tür aufzubrechen, und in dem Moment erkennen sie dich und versuchen dich natürlich dann irgendwie zu kriegen, aber du machst dir dann die Tür zu, schiebst das Brecheisen rein, kenne ich mittlerweile alles auswendig, die ganzen Dialoge habe ich auch alle auswendig drauf, und ich habe es irgendwie geschafft auf 16, 17 Minuten, aber trotzdem bin ich da bestimmt 11 oder 12 Mal gestorben oder so. Das war eine Stelle, die mich wahnsinnig gemacht hat. Dann natürlich, warst du schon im Krankenhauskeller?
Ich bin im Krankenhauskeller gewesen, bin da ewig, da gibt es so eine Stelle, wo man unten eingeschlossen ist, wo ich echt richtig lang gebraucht habe, bis da endlich mal Ruhe war. Also da bin ich echt so viel rumgerannt und geflüchtet und habe geschossen und und dann kommt ja so ein Riesenviech. Und genau, da bin ich, glaube ich, das habe ich gerade so, bin ich vor dem geflüchtet, ja, und habe das geschafft irgendwie.
Den musst du erledigen,
und
vor dem kannst du nicht flüchten.
Ja, oder dann erledigt, ich weiß nicht, aber da bin ich gerade.
Also
von daher, don't spoil.
Nee, ich spoil dich nicht, aber der Boss ist die Hölle. Also der war auch sehr, sehr, also ich hab's ja auch mit weniger Ressourcen und so gespielt, also der war auch echt übel, weil da muss halt jeder Schuss sitzen. Aber auch da gab es dann Taktikvideos auf YouTube, wie du den effektiv und schnell besiegen kannst. Und so ist es mir dann auch gelungen, den schnell zu besiegen. Und da gab es nochmal eine Stelle, aber die war nicht so anstrengend. Und das war die, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil da bist du jetzt noch nicht. Aber insgesamt kann ich euch jedem nur empfehlen, auch wenn ihr es zum ersten Mal spielt, Last of Us 2, spielt es in diesem Permadeath-Mode. Weil das Ganze irgendwie nochmal, noch mehr Thrill sozusagen verleiht. Und ich finde das eigentlich auch cool, dass es diesen Erbarmungslos-Modus gibt. Den habe ich nämlich jetzt gewählt. Ich spiele jetzt das dritte Mal gerade durch und habe den Erbarmungslos-Modus gewählt, wo es eigentlich wirklich überhaupt keine Ressourcen gibt. Also ich habe jetzt schon mehrere Stellen gehabt, wo ich wirklich nur mit einer Flasche bewaffnet mich damit.
Oh ja, aber das mag ich nicht.
Es hat aber was, wenn du dreimal durch bist oder zweimal durch warst, ja, ist das halt nochmal so dieser extra Kick, und ich komme von dieser Welt nicht los, weil ich finde das Spiel...
Ich mag das Schleichen halt. Ich mag
es so schön,
dass man bestimmte Sachen, dass man komplett sich mit Schleichen dadurch fuchst. Und es war für mich auch im ersten, gab es irgendwann, da hatte ich schon das Pferd, da gab es irgendwann so ein Haus, wo man drin rumgelaufen ist. Und da waren halt mehrere solche komischen Klicker und diese großen Klicker und was weiß ich. Und für mich war es echt so das Wichtigste, dass ich die praktisch alle einzeln mit irgendwelchen geilen Sachen umbringen, als dass ich so eine Panik, dass die von allen Seiten ankommen, weil irgendwann hast du den Punkt halt, weißt du, wenn du zu laut schießt oder so. Und ich mag's total Schleichspiele, wenn ich es schaffe, alle von hinten zu ermorden. Und deswegen habe ich auch diese Tomb Raider, dieses letzte, was du, glaube ich, noch nicht gespielt hast, so geliebt. Wegen Tomb Raider habe ich überhaupt Last of Us. Deswegen sollte dir was sagen, ja? Ich habe wegen Tomb Raider, dem letzten, weil da gibt's so ein paar neue Moves auch vom Baum runter auf Leute so direkt drauffallen lassen, und da gibt's noch mehr dieses Schleichen durch hohe Gräser. Eine sehr simple Schleichoption. Ich mag ja diese Splinter Cell-Kacke nicht und dieses Metal Gear Solid, wo man 100 verschiedene Möglichkeiten hat, sondern einfach nur im hohen Gras ducken, gut, wirst nicht gesehen. Und da habe ich das so gehasst, da habe ich mich auch absichtlich sterben lassen bei Tomb Raider, wenn ich irgendwie durch so einen Area durch wollte, wo so Arschlöcher mit so Scharfschwertern oder wie so Helmen, was man extra gut schießen musste. Und wenn ich da irgendwo von 10 Leuten 8 gesniped habe und von hinten so mit einem Messer oder so erwürgt habe und dann die letzten beiden auf einmal anfangen zu schießen, habe ich mich immer sterben lassen, weil ich so eine Sneaker-Ehre hatte, ja, so eine Schleicher-Ehre, dass alle, dass ich durch diese Gegend will und niemand hat jemals was gehört. Ich bin einfach durch und man hört immer nur ab und zu so.
Ja, das gefällt mir
ganz
auch.
Ganz toll.
Und das
hol dir das letzte Tomb Raider.
Ich hab's schon auf dem Rechner. Ich hab schon da. Es war ja auch geplant.
Auf dem PC? Spielst du auch auf dem PC?
Nein, auf der PlayStation natürlich. Es war ja auch geplant, dass ich jetzt in der Zeit, wo ich so ein bisschen, ja, hier zu Hause ein bisschen Freiraum habe, dass ich da tatsächlich diese Spiele beginne oder auch Horizon Zero Dawn und so. Aber das hat halt alles diese Begeisterung für Last of Us zerstört, muss ich sagen. Und ich bin da jetzt noch drin gefangen. Ich möchte, glaube ich, diesen Erbarmungslos-Modus jetzt erstmal noch ein bisschen weiterspielen und dann irgendwann switchen. Weil ich denke mir halt auch, ich muss ja nicht jetzt irgendwie nächstes Spiel anfangen, sondern wenn ich damit Spaß habe, dann spiele ich das. Ich muss nur gucken, dass ich von diesem Minecraft wieder loskomme. Gut, Philipp, ich lass dich jetzt gleich kochen gehen. Ich muss nur noch ganz kurz erklären, kochen ist ein gutes Stichwort. Denn viele lesen ja unsere tollen Folgennotizen gar nicht durch. Wie heißt das? Summaries oder keine Ahnung. Also die Beschreibung der Folge. Und das ist eigentlich für euch immer so die Möglichkeit, diesen Podcast effektiv zu nutzen. Denn da findet ihr immer ein Rezept, das ihr nachkochen könnt, solange ihr diesen Podcast hört. Wir haben das eigentlich bislang nie erklärt, Philipp. Erinnere dich an Mathelehrer mit Mundgeruch. Da haben wir auch immer schon die Rezepte in den Folgennotizen gepostet. Die
nicht von uns sind übrigens. Copyright-Claim, Anwälte, macht euch schon mal bereit.
Ja, die sind nicht von uns, genau. Aber wir stellen da Rezepte zur Verfügung, die man, währenddem man Jordan und Palm hört, nachkochen kann. Und die Rückmeldung dazu, die würde mich wirklich mal interessieren. Also wenn der ein oder andere da mal ein Bild dann posten könnte von seinem gekochten Gericht, währenddem
er dazu gehört hat. Ich wollte noch mal Stars auf Disney Plus reden. Das ist nämlich, ich habe immer gedacht, Disney Plus lohnt sich nicht. Im Gegensatz zu Netflix, weil es einfach nur diese Star Wars und diese Animationsgeschichten und die Marvel-Sachen gibt und halt noch ein paar alte Disney-Filme.
Muss aber ich ganz Stars, kurz stoppen, nicht weil ich dir schon wieder ins Wort fallen will, sondern weil du leichte Aussetzer zurzeit hast oder vielleicht auch ich weiß nicht, wo das Problem jetzt genau liegt. Auf jeden Fall kommst du hier so ein bisschen abgehakt an aktuell.
Stars ist jetzt ein echter, also seit den Stars.
Philipp, tu mir kurz einen Gefallen, drück bei dir kurz auf Record. Ich schneide es nachher rein. Drück einfach schnell auf Record.
Nee, lass mal's. Ein andermal. Nächstes Mal.
Ist sehr schade. Nächstes Mal. Weil mich hätt's interessiert. Mich hätt's wirklich interessiert. Ich bin großer Fan von Disney plus Stars und Star Wars und alles, was dazugehört. Aber gut. ihr merkt schon, wenn ihr kein Geld spendet, dann wird das hier nie was. Vor allen Dingen nicht mit der Audioqualität. Es liegt an euch, ja? Jeder bekommt den Podcast, den er verdient hat. Und ich find's eine Frechheit, genau, dass nur 3 Leute hier bislang gespendet haben. Da sollte sich jeder mal in die Nase packen, ob das wirklich vernünftig ist, diese kostenlose Kultur von euch Arschlöchern. Die geht mir nämlich auf den Sack. Jetzt wird ja jeder mal dazu animiert, einen Euro zu spenden. Ansonsten könnt ihr euch einen anderen Podcast suchen. Und damit tschüss, bis nächste Woche.
Genau.
Nee, das Intro spiele ich auch nicht aus. Schweinerei.